2. Korinther 4. 2. Korinther 4. Ich möchte gerne da die ersten 6 Verse lesen, aber ich bitte einen Bruder, der Deutsch kann und der eine gute Bibel hat, zu kommen und diesen Text zu lesen, laut zu lesen. Das wäre eine Hilfe für mich. Danke, Mike.
2. Korinther 4,
1 bis 6.
In 2. Korinther 4, 1 bis 6 steht: Darum, da wir diesen Dienst haben, weil wir ja Erbarmen gefunden haben, ermatten wir nicht, sondern wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arglist. Noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesu Willen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi.
Danke sehr, Mike. Ich habe da das Neue Testament von meinem Vater. Da sind die Notizen drin. Seine Notizen, da kann man einfach lesen, gell? Aber es ist interessant, wenn wir 2. Korinther 4 anschauen und und Kapitel 5, dann kommt immer wieder diesen Refrain beim Paulus: So lassen wir uns nicht entmutigen. Vers 1, Vers 16. Darum werden wir nicht entmutigt. Vers 6, Kapitel 5. Darum sind wir allezeit getrost und wissen, dass solange wir im Leibe wohnen, wir nicht daheim sind bei dem Herrn. Das zeigt also ganz klar, dass der Apostel Paulus zu kämpfen hatte, um nicht entmutigt zu sein. Sonst würde er das nicht so schreiben. Also musste er selber in seinem Dienst, musste er immer wieder die Quelle finden, wo er den anderen sagen kann, warum er nicht entmutigt ist oder nicht entmutigt bleibt. Und das scheint mir so interessant, wenn wir da reinschauen, was den Mut, was uns entmutigen kann im Gemeindegründungsdienst und wie Paulus da die Antwort, einfach Gottes Antwort hat, um uns zu helfen. Er sagt, weil wir diesen Dienst haben, so lassen wir uns nicht entmutigen. Und dann sagt er, was wir nicht tun. Das heißt, wir gehen nicht vorwärts, sondern haben abgesagt der Verheimlichung aus Scham und gehen nicht mit Ränken um und fälschen auch nicht Gottes Wort. Also Paulus will nicht so Methoden gebrauchen, wo man sich über alles, über eine gewisse Sache spricht und dann plötzlich kommt das Evangelium, gell? Wo die Leute nicht genau wissen, für was dass sie eingeladen sind oder um was es geht oder um was genau das Ziel da ist. Er will nicht Ränken nehmen, er will nicht so leben, dass die Leute doch meinen, dass er aber, ja. Aber er will, dass ganz klar seine Stellung soll bei klarer Stellung zu Jesus bleiben. Und wir fälschen nicht Gottes Wort. Das ist stark, ne? In dem Sinne, dass wir in Situationen sind, wo wir immer wieder in der Gefahr sind, dass wir Gottes Wort fälschen. Sonst würde er nicht sagen. Und da ruft er uns und sagt uns, wir verkündigen Jesus, er sagt ja nicht uns selbst, gell? Wir verkündigen Jesus und sagen die Wahrheit, Vers 2, und wir empfehlen uns jedem menschlichen Gewissen vor Gott. Also zeigt er klar, dass seine Orientierung in seinem Leben mit seiner Botschaft, es ist ihm klar, dass seine Botschaft immer wieder an die Gewissen der Menschen ein Pfeiler ist. Er bleibt nicht am Wissen, er geht ins Gewissen. Und ich weiß nicht, ob du auch Evangelist bist, nebenbei manchmal so, ne? Und wenn ich die Botschaften vorbereite für Evangelisationsabende und so, da kommt immer die schwere Kurve in meiner Botschaft. Kennst du das auch beim Vorbereiten? Die schwere Kurve, wo ich fange an meistens am Anfang so ziemlich sympathisch, ja? Und dann weiß ich genau, jetzt kommt eine Kurve, Dani, die darfst du nicht verfehlen. Da musst du jetzt im Vorbereiten auf die Knie gehen, dass du den Mut hast, die Torheit des Kreuzes so zu sagen, obwohl du es nicht erklären kannst. Verstehst du? Warum muss jetzt genau gerade Jesus gestorben sein? Und warum soll das machen, dass ich gerettet bin? Zum Glück ist Johannes 16 da, um zu sagen, dass der Heilige Geist kommt und um zu überführen, gell? Von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Gell? Okay. Das ist die Arbeit vom Heiligen Geist. Denn da ist keine richtige, das Wissen kommt nicht mehr durch. Du kannst viel Wissen bringen und es ist wichtig für die Leute, dass es klar ist im Wissen, aber du weißt genau, da kommt eine Kurve, wo du eine Stellung nehmen musst zu der Torheit des Kreuzes. Und wo du voll auf das Gewissen der Menschen reinhaust, gell? Oder wie man so sagt. Und wo Menschen tief getroffen werden. Und da gibt's eben Evangelisationsabende, wo plötzlich Leute rausgehen, gell? Wo andere aufstehen und dagegen sprechen. Das gibt's, gell? Habe ich erlebt. Weil du dann plötzlich ans Gewissen gehst. Und die Menschen vor die geistlichen Realitäten stellst. Und dass es nur Jesus gibt. Und dass sie ohne ihn in der Hölle sind, ja? Aber dieses Evangelium mit dieser, an das Gewissen, diese Torheit des Kreuzes, rettet die, die da ehrlich sitzen und merken, wo sie sind. Ja? Paulus musste immer wieder Mut haben dazu, kann ich mir das vorstellen. Und um nicht entmutigt zu werden, könnten wir auch den Weg nehmen, dass wir Gottes Wort fälschen. Und das ist der falsche Weg. Wir wollen nicht den Mut verlieren, aber bleiben in der Stellung, wir wollen Gottes Wort nicht fälschen. Wir wollen es so weitergeben. Aber es gibt jedes Mal einen Kampf und du gehst jedes Mal raus, und hast vielleicht Freunde und hast aber auch Feinde. Denn du hast Sachen gesagt, wo sich die Menschen dann nachher sagen, der ist total verbrennt, der Kerl. Stur wie nur etwas, ja. Mit so einem Mann kann man nichts mehr tun. Der ist total blockiert auf seinen Jesus, ja. Die Botschaft an das Gewissen. Aber er verliert nicht den Mut. Denn er weiß, dass der Feind die Menschen verblendet, ihnen die Möglichkeit wegnimmt, das Evangelium zu fassen. Also er weiß genau, in der Evangelisation weiß Paulus genau, er hat es nicht zu tun einfach mit Fleisch und Blut, er hat es zu tun mit einem geistigen Kampf. Da, wo mir heute scheint, da wo die Gefahr steht, ich rede jetzt für mich auch für diese Gefahr, gell? Ist, dass Evangelisation Information wird und nicht Kampf der Wahrheit an die Gewissen der Menschen. Ich informiere dich, es gibt noch Jesus, gell? Das ist der Weg, die Bibel sagt das und so. Und dann am Ende wissen die Leute, das ist der Weg, die Bibel sagt. Kann man also sagen, vielleicht gibt es ein anderes Buch, das auch einen Weg hat, aber die Bibel sagt, das ist der Weg. Und das ist jetzt. Und dann wird das, da geht das hinein in diesen gemütlichen Relativismus, wo die Leute etwas im Wissen verstehen können, dass da auch ein Weg ist. aber wo wir Angst haben, ins Gewissen hinein mit dem, was Gott gegeben hat, wo es keine andere Möglichkeit gibt. Die Schwierigkeit im Kampf von Gemeindegründung, die kennst du auch, ist, dass wir heute in einer Zivilisation drinstehen, wo man immer Angst haben muss, dass man Druck übt aufs Leben von den anderen. Da ist immer eine ganz große Reaktion, ja, kein Druck, auf die anderen und auf die anderen Gewissen. Und doch, wenn man die Bibel sieht und wenn man Paulus sieht in seinen Briefen, da sagt er macht alles, um sie zu überzeugen. Das ist wirklich nicht für unsere Kultur, gell? Alles machen, dass sie es verstehen, dass sie es begreifen, zum Überzeugen. Natürlich wirst du falsch verstanden, auch falsch verstanden manchmal von den Obrigkeiten von deinem Land, ne? Die dann einfach sagen, das ist einer, der nur Proselytismus macht, der macht alles, dass die Leute mit ihm gehen, der macht alles, dass es seine Gruppe werden und so, ne? Aber die können ja deine Motivation nicht verstehen, denn die ist ja unsinnig für sie. Wie kann der natürliche Mensch die geistlichen Sachen verstehen? Die Bibel sagt, er kann nicht. Er kann nicht. Da nützt keine Erklärung etwas. Sie haben den Paulus, du weißt noch, Apostelgeschichte, sie haben den Paulus gefragt, sag uns, von welcher Sekte du bist. Da hat er gesagt, nein, Entschuldigung, keine Sekte, gell? Ich bin in der Fédération de l'Asie Mineure, des Églises Évangéliques, implantée par, hat gesagt, Zettel rausgenommen wahrscheinlich, gesagt, da habe ich Unterschriften von Leuten, die ich auch kenne, unter den Pharisäern und so. Und, er hat nur gesagt, ich gehöre zu Christus. Er hat nicht gesagt, wir sind keine Sekte, hast du gemerkt im Text? Er hat nichts davon gesagt. Er hat nur gesagt, gehöre zu Christus, verkündige das Evangelium. Das ist interessant. Die Menschen brauchen es, dass wir irgendwo zu einer Form passen. Ja? Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Extreme gehen. Dass wir nicht meinen, wir müssen in eine Form hineinpassen, aber dass wir auch nicht meinen, wir können die sein, die keine Form haben. Das gibt's auch, ne? Wir haben auch diese Kämpfe in Frankreich, wo es jetzt Gemeinden gibt, die keinen Namen haben. Ja? Ja, kein Name, denn das ist nicht biblisch. Ja? Aber die haben den Namen, wir haben keinen Namen. Ja? Ich musste Ihnen das sagen, leider. Gell? Dass es ein langer Name ist, denn wir haben keinen Namen, macht doch lang, ja? Auf einem Schild. Ja? Wir müssen den Mut haben, zu der Identität von den Gemeinden zu stehen, wo wir engagiert sind. Und in dieser Identität sind viele Sachen, wo Schwachheiten sind, Fehler sind, wo es nicht gerade läuft. Und ich gehöre dazu. Wir hatten in der Gemeinde einen lieben Bruder, der Gérard, der war so ein Bulldozer. So, weißt du, Temperament. Solche, die, wenn eine Tür ist, gehen sie immer durch die Mauer, nie durch die Tür. Und Gott hat ihn gebraucht, um Menschen zu Christus zu führen. Aber der Typ, der ist so ein richtiger Bulldozer. Da, wo er durchging, war nichts, alles am Boden. Ja? Die Leute waren alle in der Hölle. Es war alles, ja? Aber Gott hat ihn gebraucht. Und da musste ich manchmal Besuche machen nach ihm. Ja? Und da haben die Leute gesagt, da ist einer gekommen, der ist total verrückt, der hat uns fertig gemacht. Ja? Aber ich dachte, das ist mein Bruder. Ja. Und da habe ich ihm immer gesagt, du bist der Bulldozer und ich bin der Krankenwagen. Ja. Aber wir gehören zu derselben Gesellschaft. Ja. Manchmal habe ich dem Bulldozer gesagt, du, weniger Gas, gell? Nimm etliche Pferde weg von deinem Motor, wenn du reinfährst. Nicht? Ja, okay. Aber ich musste zu Gérard dazu stellen. Er ist mein Bruder. Und oft haben wir diesen Mut und diese Liebe vielleicht nicht. Und dann wollen wir ohne Identität sein. Denn da ist schwach, da ist nicht richtig, die Struktur gefällt mir nicht. Und in der Gemeinde sind solche, die so sind und solche anders und so. Ja, da lieber nicht dazugehören. Das ist ja gerade die ganze Kirchengeschichte. Eine Geschichte von lauter Menschen, die schwach sind, durch die Jahrhunderte. Und wo jeder Gemeinde wieder Kämpfe sind, Schwierigkeiten. Und die Bibel hat uns, Gott hat uns nichts versteckt. Die Briefe sind so wunderbar, wie wir sehen, was da für Kämpfe und Probleme sind. Du hättest wahrscheinlich, wie ich auch, du hättest nicht Älteste sein wollen in Korinth, der Gemeinde. Wenn du 1. Korinther liest, Ältestenrat, bitteschön, ja? Da ist Arbeit dran. Und doch war es die Gemeinde Jesu. Und doch hat Paulus nicht gesagt, die gehören nicht mehr zu mir. Die machen meinen Dienst kaputt. Ja? Die kenne ich nicht mehr. Korinth, kennen Sie Korinth? Nein, Korinth kenne ich nicht. Ja? Nein, die gehören, das sind Brüder, Schwestern, mit allen ihren Problemen, ich gehöre zu ihnen. Wir sind zusammen unterwegs mit allen Schwachheiten und Schwierigkeiten, um weiterzukommen. Dass Gott uns diese Gnade, diese Größe schenkt, dass wir den Mut haben, zu der Identität zu stehen, da wo wir in der Gemeinde sind. Und dass wir nicht versuchen, als persönliche Christen besser zu scheinen, als das, was die Gemeinde ist in aller Schwachheit. Das ist auch das Große beim Apostel Paulus. Er konnte, bei den Schwachen konnte er der Schwache sein. Und darum hat er auch mit so viel Liebe, hat er auch Römer 14 geschrieben, Kapitel, den du wahrscheinlich auch gut kennst, dieses Römer 14, wo er sagt, ja, dass man so viel Verschiedenes anders sehen kann, aber dass es wichtig ist, über manches gar nicht zu diskutieren, denn es kommt nur zu unnötigen Streitigkeiten. Und dann sagt er, Römer 14, des Schwachen im Glauben nehmet euch an, doch nicht um über Meinungen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber aufgerichtet werden, denn der Herr vermag ihn aufzurichten. Interessant. Jeder Christ gehört als Knecht dem Herrn. Und dieser Herr wird mein Bruder halten, auch wenn er in Verschiedenes ganz andere Überzeugungen hat in seinem persönlichen Leben. Und das ist so schwer für uns, denn wir möchten gerne alles in einem selben Winkel sehen. Und Gott hat die Schöpfung gemacht, das hast du gemerkt in der Natur, wie schön die Natur ist, wie die Bäume alle verschieden sind. Wie die Pflanzen alle verschieden sind. Wenn wir Franzosen Bäume gemacht hätten, die wären solid gewesen, das ist ganz klar. Ne? Aber die Bäume, da hätten wir einen Prototyp gemacht und dann hätten wir die Serie gemacht. Ne? Und dann alle Äste im gleichen Winkel und so richtig. Ja? Und dann kann man wenigstens Maschinen brauchen, die Automaten sind, um alles zu putzen und so, alles dieselbe Winkel. Kein Problem. Ne? Aber Gott wollte eine Schöpfung, wo die Schönheit Verschiedenheit ist. Und das ist immer wieder die Schwierigkeit in Gemeindegründungsarbeit. Kannst du hineinblicken in deine kleine Gemeinde oder größere Gemeinde, wo du verantwortlich bist, und dem Herrn sagen, Herr, sie ist wirklich schön. Diese Verschiedenheit, die da ist. Diese verschiedenen Temperamente. Auch die, wo ich Mühe habe damit. Es ist wirklich schön, dass die da sind, Herr. Denn die zeigen mir auch, wie ich es nötig habe, von dir zu leben, von dir abhängig zu sein. Die Schönheit, die Gott will, ist anders, als die wir uns vorstellen. Und dann, lass dich nicht entmutigen, 2. Korinther 4, nochmal, lass dich nicht entmutigen, wenn du älter wirst. Das passiert manchmal manchen Leuten, gell? Dass sie älter werden. Darum werden wir nicht entmutigt, Vers 16, sondern wenn auch unser äußeren Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Super. Du wirst auch älter, du hast auch Kämpfe. Und du weißt, dass du diese Kämpfe, auch die physische Not, auch die Mühe mit deinem Körper, dass das alles bleibt Nebensache. Denn deine Augen sind auf anderes gerichtet. Du hast schon deine Heimat. Ich freue mich so richtig für meine Heimat. Ja? Du hast schon deine Heimat. Dein Platz ist im Himmel. Er ist hochgegangen und hat den Platz dort vorbereitet. Und jetzt weißt du, auch wenn du schwächer wirst, auch wenn du weniger machen kannst, als du gemacht hast früher, auch wenn du mehr Mühe hast mit Gedächtnis, auch wenn du weniger Bibeltexte findest als vor 10 Jahren, auch wenn du im Kämpfen bist mit deiner Sicht, mit deinem Hören, auch wenn die Sachen schwer werden, Prediger 11, glaube ich, gell, Kapitel, wo drin steht, dass es... man nicht mehr hört, dass die Sachen schwer werden, dass man die Treppe nicht mehr hochgehen kann und so weiter. Wenn das alles da ist, dann weißt du, ich werde nicht entmutigt. Denn, Paulus sagt, er hat gelernt, auf das Unsichtbare zu schauen. Und dieser Blick auf das Unsichtbare ist der Blick auf die Herrlichkeit. Und den müssen wir behalten. Den müssen wir immer wieder erneuern diesen Blick. Sonst werden auch unsere Leben, unsere Augen auf das Irdische und auf dem Irdischen bleiben. Und werden wir viel unnötige Sorgen haben wegen dem Blick auf dem Irdischen. Ich sage oft, es ist so gut zu wissen, gell, wir sind in einer Welt, wo wahrscheinlich Endzeit ist, also so sehe ich es wenigstens, ja, und wahrscheinlich du auch, Endzeit ist, und ziemlich vorgerückte Endzeit. Und wenn du so Kleinkinder hast, also sagt man Kleinkinder, les petits enfants, dann denkst du, was wird mit ihnen? Und dann schaust du in die Bibel und siehst, Gott hat jede Generation getragen. Er hat kein Problem. Und dann schaust du den Prophet Daniel an und denkst, Mann, so junge Kerle, schickt man weg von zu Hause. Kein Anfluss mehr von den Eltern, schickt man in eine Okkultismusschule, wo sie Namen bekommen von Astrologen. Ja. Und die hauen da rein. Und da hätte man doch solche Kinder wenigstens in eine jüdische Schule machen, oder? Dass sie bewahrt bleiben. Und die sind da voll drin. Mitten in der Weltlichkeit und im Okkultismus. Und da siehst du der Daniel mit seinen Freunden, gell? Und er hat so eine Disziplin früher gelernt zu Hause, gell? 3-mal im Tag gebetet, hat das weitergeführt, hat auf den Herrn gezählt, ist keine Kompromisse eingegangen und Gott hat ihn gebraucht, um Ratgeber zu sein bei 4 Königen. Unerhört. Ne? Und er war auch ein normaler Mensch. Und alles, was herum war bei ihm, war alles, wo man fallen konnte. Und man hätte sagen können, ja, der geht unter. Und seine Kollegen auch, die gehen unter. Das ist gar nicht möglich, in so einer Kultur zu leben, wo sie da sind. Moment, Gott ist Gott. Und das soll dich auch beruhigen, wenn du an deine Kinder denkst, an deine Kleinkinder denkst, zu wissen, Gott kann sie durchtragen, durchführen. Wir können auf Gott trauen und vertrauen. Er ist der Größere. Er steht über alle Situationen. Und er hat die ganze Welt in seiner Hand. Dass uns Gott helfe, dass wir mutmachend bleiben. Ich werde da noch ein wenig Zeit nehmen, um Fragen zu beantworten, die da sind. Aber dass wir mutmachend bleiben in unserem Dienst. Dass wenn wir entmutigt werden, dass wir uns wieder zurückziehen, um in Gottes Wort hineinzuspringen, ja, und auf unsere Lieben zu sehen, die vor uns gelebt haben und die inspiriert waren vom Geist Gottes, um das zu schreiben, und dass wir da bei ihm wieder die nötige Kraft holen, dass wir nicht in falsche Kriege hineingehen, sondern dass wir bereit sein, in Gemeindegründung mitzuleiden bis zum Sieg. bis zum Sieg. Und du kannst dir vorstellen, hast du wahrscheinlich auch erlebt, ich habe gesehen, wie Gott Gemeinden gegründet hat, wo ich dabei war. Ich habe gesehen, wie sich solche Gemeinden gespalten haben. Ich habe gesehen, wie in eine solche Gemeinde eine charismatische Welle reingekommen ist und das Ganze explodiert hat. Ja? Und in dem allen kannst du nicht mit Argumenten umgehen. Du kannst nur auf die Knie gehen. Du kannst ermahnen. Und jeder macht mit der Ermahnung, was er will. Und dann hast du mitgelitten, dass einige, ich denke jetzt an eine Gemeinde, die dann, es waren so 160 Leute und etwa 70 in der Kinderarbeit, 19 Kinderarbeitleiter drin und so weiter, gell? Dann sind sie weggezogen. Die sind heute noch 60 Leute. Da ist mit verschiedenen Wellen reingekommen, Spaltung, weggegangen, Not. Ein Ältester in die Sünde, nicht zurückgekommen zum Herr bis jetzt. Gemeindegründung. Und da hast du jeden Tag, wie Paulus sagt, da hast du jeden Tag Tränen der Freude, weil Gott Menschen rettet. Aber auch du kennst auch die Tränen, wie Paulus davon schreibt, die er geweint hat über Gemeinden. Wo du nur die Tränen hast und wo du nicht die Möglichkeit hast, mehr zu tun, als es in Gottes Hand zu legen und zu weinen drüber. Aber wir verlieren nicht den Mut. Denn wir leben, um ein Ziel zu erreichen. Und für dieses Ziel wollen wir weiterleben, weiterkämpfen, denn wir wissen, dass es das Ziel ist, wo es sich lohnt, dafür zu leben und dafür zu sterben. Ich habe mal im Herr gesagt, ich bin bereit für dich zu sterben, aber ob ich bereit bin, für dich zu leben, das ist eine schwierige Frage. Ja? Als mein Vater in den Himmel ging, und da mache ich dann Pause, da kam ich dann in sein Zimmer am Morgen, wo er in der Nacht einschlief. Und auf seinem Pult war ein Ordner. Und diesen Ordner habe ich geöffnet. Und da war das ganze Programm für die Beerdigung. Ja? Da hat er geschrieben, der Danny soll predigen über diesen Text. Ja? Der Jean-Jacques, das ist mein Bruder, der auch Missionar ist, soll predigen über diesen Text. Ja? Und der ganze Ablauf von der Beerdigung, von seiner Beerdigung war drin. Ja? Und da war drin auch der Text, was man von seinem Leben sagen soll. Ich war da nicht ganz treu dem, was er geschrieben hat an der Beerdigung. Denn er hat einfach gesagt, ich war ein schwacher Mensch und die Gnade hat genügt. Ich habe doch ein wenig mehr gesagt von meinem Vater. Aber ich konnte dann sagen an der Beerdigung, als eine Kirche voll war, gell, konnte ich sagen, nicht, dass ihr meint, dass wir das Programm gemacht haben. Der da nicht gestorben ist, der hat uns das Programm gegeben. Ja. Und die Lieder für die Beerdigung hat er noch mit der Schreibmaschine geschrieben, 2 Wochen vorher. Und hat nur einen Zettel drauf gemacht, Fotokopien machen. Ja. Ja. Dass wir nicht vergessen, dass wir nur ein Blatt brauchen. Ja. Und in der ganzen Liste war, ich auf die Bank gehen und das auf das schieben, ne? Da telefonieren für die Beerdigung, da und da. Ne? Da ist es billiger. Also diesen. Wir waren da, ne? Und haben gedacht, das ist wieder typisch der Vater. Wir haben dann untereinander beim Treffen, Familientreffen gesagt, man fragt sich, ob er nicht heute noch im Himmel organisiert, wie wir weitermachen sollen. Aber es macht Freude, wenn man sieht, wie Menschen geborgen in Christus durch dieses tote Tal gehen können, gell? Du kennst den Psalm. Et quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, tu es là. Und wenn ich in dieses tote Tal hineingehe, da bist du, du bist da. Und das macht so Freude, dass man sehen kann, diese Ewigkeitsdimension kann so in unsere Zeit, im Leben, im Zeitraum hineinblenden, dass alles andere nebensächlich wird. Und ich glaube, das ist für uns miteinander wichtig, wenn wir in Gemeindegründungsarbeit stehen. Das andere wird nebensächlich. Denn wir wissen, wir sind an etwas angebunden, was Ewigkeitswert hat. Das ist so schön. wenn man einen Menschen, das hast du erlebt, gell? Wenn man einen Mensch sieht, der zu Jesus kommt. Wenn du einfach Zuschauer bist von Gottes Arbeit und sich jemand bekehrt, da bist du so wieder so, so dankbar. Denn dann ist wieder etwas geschehen, was Ewigkeitsdimensionen hat. Das ist alles andere ist dann, hat keinen großen Wert. Machen wir eine kleine Pause? Geht das?